Röntgengerät, was wir haben. Und hier ist auch in der Mitte jetzt eben schon ein solcher Kristall auf einem Loop positioniert. Wir schießen jetzt eben mit Röntgenstrahlen auf diesen Kristall und bekommen eine Beugung dieser Röntgenstrahlen. Das heißt, die meisten Strahlen rasen eigentlich durch den Kristall durch, aber ein Teil, ein gewisser Teil dieser Röntgenstrahlen wird eben gebeugt. Das heißt, sie werden abgelenkt durch den Kristall.
EHEC-Forschung an der molekularen Basis. Wissenschaft jenseits des Mainstream.
Aus der Reihe Forschen für die Gesundheit. Ein Podcast des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung.
Mit über 100 Toten und knapp 3000 Kranken hat sich ein kleines Bakterium in unser Bewusstsein katapultiert. EHEC, die Kurzform von enterohämorrhagischen Escherichia coli. Es ist nicht neu, es ist weit verbreitet, ist meldepflichtig und wird seit 2001 standardisiert erfasst. Bislang war EHEC jedoch eher ein Problem in der Kinderheilkunde und es wird schon seit vielen Jahren an EHEC geforscht. Am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung haben klassische EHEC-Typen lange Tradition. Allerdings forschen die Wissenschaftler am HZI nicht an der unmittelbaren Therapie, an neuen Medikamenten, Antikörpern, Nierenversagen und. Sie blicken in die Tiefe der Infektion. Sie erforschen, wie das Bakterium uns überhaupt infiziert und was die Infektion in den Zellen auslöst, auf der Ebene der Moleküle. Der Nachwuchswissenschaftler Jens de Groot untersucht im Projekt Strukturuntersuchungen an Faktoren der Pathogenabwehr von Dr. Konrad Büssow und in Kooperation mit der Arbeitsgruppe von Professor Theresia Stradahl, was passiert, wenn wir EHEC-Bakterien aufgenommen haben und sie in den Darm gelangt sind.
Im Darm passiert in den meisten Fällen eigentlich nichts. Normalerweise wird der Erreger einfach wieder ausgeschieden und der Infizierte bekommt gar nicht mit, dass er infiziert wurde. Nur in einigen Fällen kann sich dann eben dieses Bakterium im Darm festhalten und dafür benutzt es einen, man nennt es Typ-3-Sekretionsmechanismus, was eigentlich nichts anderes ist als eine molekulare Spritze.
Das Bakterium schafft es also, die Zellwand einer Darmzelle zu durchbohren und einen Cocktail aus Eiweißstoffen in die Zelle zu injizieren. Diese sogenannten Effektorproteine des EHEC verändern nun die Darmzelle so, dass das Bakterium sie für sich nutzen kann. Und das tut sie, unter anderem, ganz konkret mit dem Einbau eines Effektorproteins in die Zellwand der Darmzelle. Und die Effektorproteine verändern die Struktur der Zelle, sie veranlassen den Umbau des Zellskelettes und bauen EHEC eine Bettstatt auf der Darmzelle.
Das heißt, auf der Oberfläche kommt es dann zur Formierung von kleinen podestartigen Strukturen, was sehr charakteristisch ist für diese Infektion. Und auf diesen Podesten werden letztendlich dann diese EHECs regelrecht aufgebahrt. Sie werden richtig im Darm präsentiert.
Eines der Effektorproteine, das EHEC in die Darmzelle spritzt, heißt TIR. Und ein weiteres ESPFU. Die beiden nutzen Proteine der Darmzelle, um in einer Kettenreaktion EHEC mit dem Skelett der Darmzelle zu verbinden. Eine zentrale Rolle in dieser Informationskette aus diversen Eiweißstoffen spielt das Protein IRSP53. Es ist die direkte Andockstelle für Tier und leitet die Änderungen im Bauplan der Zelle ein.
Und man weiß eigentlich nichts darüber, was dieses Protein sonst für eine Funktion hat. Und genau darauf wollen wir eben hinaus. Wir wollen herausfinden, was hat das Protein eigentlich für eine Funktion, woran ist es eigentlich beteiligt. Und mit unserer Arbeit konnten wir nun eben potenzielle Kandidaten identifizieren. Und das ist natürlich eine wahnsinnig interessante Sache.
Denn eine Darmzelle stellt ja keine Signalkaskade für EHEC-Bakterien bereit, sondern EHEC missbraucht diese Moleküle für seine Zwecke. Nur wie geht das? Wie finden Wissenschaftler heraus, wie sich so ein Effektorprotein an ein Zellprotein bindet? Wenn Jens de Groot das beschreibt, klingt es fast banal.
Und wir haben eben dieses IRSP53 bzw. einen Teil dieses Proteins zusammen mit diesem Effektorprotein TIR, so das benachbarte Segment in dieser Signalkaskade, kristallisiert und diese Interaktion auf atomarer Ebene eben charakterisiert.
Aber im Labor zeigt sich dann, wie aufwendig es ist, zwei Molekülen in die Verbindung zu schauen. Dazu muss Jens de Groot erst einmal die beiden Eiweißmoleküle, ein Teil des Effektorproteins, und das Protein aus der Darmzelle miteinander verbinden. Und dann muss er diese verbundenen Moleküle dazu bringen, nicht weiter in der Flüssigkeit zu schwimmen, sondern einen festen, geordneten kleinen Kristall zu bilden. Dafür liegen im Keller der Strukturbiologie, in einem auf 19 Grad Celsius temperierten Stahlschrank, unzählige, postkartengroße, durchsichtige Plastikschalen. In jeder dieser Schalen sind 96 Reaktionsgefäße. Und in denen sucht Jens de Groot nach den richtigen Bedingungen für die Kristalle. Mal gibt er Salze in die Proteinlösung, mal Alkohole oder eine Kombination aus beidem. Er variiert Säuregrad und Temperatur. Und dann wartet er. Findet er das richtige Rezept, um Proteine aus der Flüssigkeit zu treiben, geht es in die Optimierung. Dazu mischt er die Proteinlösung mit der Flüssigkeit, die die Kristalle wachsen lässt, und hängt so einen Mischtropfen unter ein Glasplättchen. Darunter legt er ein Gefäß mit der Wachstumsflüssigkeit und dichtet alles hermetisch ab. Durch Verdunstung erhöht sich die Konzentration im hängenden Tropfen, das Protein löst sich immer schlechter und die Kristalle wachsen. Das geht mal schnell, mal weniger schnell.
Bei mir hat es jetzt 1 bis 2 Tage gedauert. Das kann aber auch eine Woche oder einen Monat oder mehrere Monate dauern, bis sich ein schöner Kristall bildet.
Unter das Mikroskop legt Jens de Groot eine Glasplatte mit so einem Tropfen.
Ja, also das hier ist jetzt schon, er ist nicht wunderschön, aber das ist schon so ein Kristall, den man jetzt vermessen könnte.
Ist ein wunderschönes Exemplar dabei, fischt der Wissenschaftler es mitsamt Flüssigkeit in eine hauchfeine Schlaufe aus Nylonfaden. Die Flüssigkeit mit dem Kristall spannt sich in der Nylonschleife auf, dem sogenannten Loop. Das gleiche Prinzip wie Pustefix, nur dass der Kristall schön in der Schlaufe drin bleiben und nicht in Seifenblasen aufgehen soll. Nach einem kurzen Bad in flüssigem Stickstoff ist der Kristall dann bereit für den Beschuss mit Röntgenstrahlen. Und da gehen wir jetzt hin.
Halt so ein Röntgengerät, was wir haben. Und hier ist auch in der Mitte jetzt eben schon ein solcher Kristall auf einem Loop positioniert. Wir schießen jetzt eben mit Röntgenstrahlen auf diesen Kristall und bekommen eine Beugung dieser Röntgenstrahlen. Das heißt, die meisten Strahlen rasen eigentlich durch den Kristall durch, aber ein Teil, ein gewisser Teil dieser Röntgenstrahlen wird eben gebeugt, das heißt, sie werden abgelenkt durch den Kristall. Und je nachdem, was wir im Protein haben, ist das in einem gewissen Muster. Das heißt, was wir hier eigentlich rausbekommen, sind eigentlich nur Punkte.
Das Bild auf dem Monitor im Röntgenraum sieht aus wie ein Sternenhimmel. Allerdings dunkle Sterne auf grauem Grund. Und Sternbilder sind auch nicht auszumachen. Jeder Punkt steht für einen abgelenkten Röntgenstrahl. Abgelenkt durch Atome im Protein. Da die Proteine in dem Kristall sehr geordnet und vor allem starr liegen, lenken sie die Röntgenstrahlen in einem festen Muster und immer auf die gleiche Art ab.
Und anhand dieser Punkte kann man dann letztendlich zum Schluss mit Hilfe verschiedener Programme die Struktur des Proteins berechnen lassen. Und dann kann man eben sich das Protein auch auf atomarer Ebene anschauen.
Und das Bild, das sich dann zeigt, ist fast schon verblüffend. Nur an 3 Punkten binden die Proteine aneinander. 3 Punkte, die letztlich zu einem Podest für EHEC führen. Jetzt suchen die Wissenschaftler am HZI nach Zellbausteinen, die eigentlich in diese Tasche im IRSP 53 passen und gehören. Ganz klar, für EHEC-Patienten im Krankenhaus hat das keine Bedeutung. Es wird auch kein Medikament aus dieser Kopplung zwischen EHEC und Darmzelle entstehen. Das ist Grundlagenforschung. Unsere Wissenschaftler versuchen, das Wesen der Krankheit zu verstehen. Sie versuchen, hinter die Mechanismen zu kommen, die Krankheitserreger für sich manipulieren können. Denn nur was man versteht, kann man langfristig effektiv bekämpfen.
Sie hörten eine Sendung des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung in Braunschweig von Jo Schilling. Haben wir Sie neugierig gemacht? Besuchen Sie uns im Internet www.helmholtz-hzi.de.